Lehramt ist ein typischer Aufstiegsberuf. Das heißt, wir haben viele Leute, die studieren Lehramt als Aufstiegschance. Die studieren Lehramt eben gerade zum Beispiel auch, wenn wir Leute mit Migrationsbiografie haben, wenn wir sogenannte Arbeiterkinder oder eben ErstakademikerInnen haben. Das heißt, so wie du, die als Erste quasi in der Familie an die Uni kommen.
Kleine Pause.
Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast, Begegnungen in der Teeküche. Ich freue mich, dass du da bist und wer sich hinter diesem Du versteckt, das kannst du gerne selber verraten. Und ich würde mich freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellen würdest.
Sehr, sehr gerne und erstmal vielen Dank für die Einladung. Hallo von mir, ich bin Laila. Ich bin eigentlich hauptberuflich an der Universität beschäftigt, bin da Doktorandin und promoviere gerade über die extreme Rechte. Und parallel dazu bin ich aber auch vor allem auf Instagram relativ aktiv, wo ich versuche, eigentlich aus einem Hobby gewachsenen Buchblog mit zunehmender FollowerInnenschaft so ein bisschen um das zu erweitern, was ich eben auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin mache, weil ich eben auch lehre. Das heißt, ich versuche so eine relativ niedrigschwellige, aber dann auch möglichst arbeitsarme Wissenschaftskommunikation, die sich irgendwie so in meinen Job integrieren lässt zu den Themen, zu denen ich forsche. Und zwar vor allem deshalb, weil die eben relativ aktuell sind, weil es eben Themen wie extreme Rechte, Feminismus, Verschwörungsdenken und solche Sachen sind.
Ja, vielen Dank. Darüber kennen wir uns auch, um das transparent zu machen. Und ich schätze deine Arbeit auf Social Media wirklich sehr. Ich lese da immer ganz fleißig mit. Wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen überlegt, worüber wir denn sprechen können. Weil ich glaube, es gibt so viele Themen, die einfach interessant sind. Und du bist ja auch relativ breit aufgestellt, so bei den Dingen, über die du sprichst. Da können wir gleich nochmal so ein bisschen auch drauf eingehen, was weit und was vielleicht auch enger und so bedeuten kann. Das Buchbloggen interessiert mich und diese ganze, ich nenne es jetzt mal Blase, Bubble, wie auch immer, ist eigentlich auch ein interessantes Thema, wie das so funktioniert und aber auch der Bereich Uni, ne? Und wissenschaftliches Arbeiten ist auch so ein Bereich, der zwar immer wieder vorkommt im Podcast, aber über den wir noch gar nicht so explizit gesprochen haben und auch über ein Highlight, was du in deinem Feed hast, haben wir uns dann entschieden, dass wir vielleicht darüber so ein bisschen sprechen wollen.
Ja.
Das ist jetzt in Folge, das kannst du nicht wissen, aber in Folge 1 und 2 in diesem Jahr schon so ein bisschen angeklungen, dass ich nicht ganz so sicher bin, wie ich oder ob ich weiter mit diesen Sätzen und dem Beenden der Sätze in diesem Jahr, ob ich weitermachen möchte, also ob ich das immer noch machen möchte. Weil ich manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, erstens, dass ich die Sachen wiederholen, dass ich die Sätze vielleicht nochmal überarbeiten müsste und auch, dass so einen Satz beenden oder zu versuchen, so einen Satz zu formulieren, natürlich oft auch irgendwie einer Sache nicht gerecht wird. Deshalb bin ich in Folge 1 und 2 ein bisschen davon abgewichen und anders eingestiegen. Und jetzt kommt so eine kleine Überraschung bei dir, habe ich mir gedacht, wir können das nochmal machen mit den Sätzen. Aber um ins Thema einzusteigen, werde ich die Satzanfänge, die sich hinter den Nummern verstecken, einfach ein bisschen anpassen und schauen, ob ich das, was sich vielleicht explizit auf Schule bezieht, ein bisschen umformuliere und durch Uni ersetze.
Sehr,
und dann
sehr gerne.
Gucken wir mal, was dabei rumkommt. Ich dachte, vielleicht klappt das ja bei uns ja ganz gut.
Gerne.
Also, wenn du da Lust drauf hast, würde ich sagen, versuchen wir das einfach mal.
Chronologisch und wir nehmen die 13 ist wahrscheinlich eine Frage, die viele nehmen, weil das Zahl ist, aber ich würde sonst die 13 nehmen. Das ist eine schöne Zahl.
Machen wir einfach mal. Und du denkst dir das jetzt vielleicht direkt schon im Uni-Kontext, auch wenn du weißt, dass die eigentlich auf Schule bezogen sind, weil bei manchen kann man es auch nicht so ganz umformulieren. 13. Ein inklusiver Unterricht zeichnet sich dadurch aus, dass...
Geht es nur um Lehre oder die gesamte Universität? Wenn wir damit einsteigen, dann haben wir eine komplette Folge,
genau.
Der ist für Rente.
Entscheiden.
Inklusive Lehre zeichnet sich für mich ganz intensiv dadurch aus, dass wir eigentlich viel mehr Zeit bräuchten an der Universität, um dem gerecht zu werden, dass zumindest mein Bildungsideal und eigentlich auch das, was eben Universitäten behaupten zu haben, nämlich möglichst vielen Menschen eine hohe Bildung zu ermöglichen. Du merkst schon, ich bin super in kurzen Sätzen.
Das muss kein kurzer Satz sein.
Das braucht Zeit. Also worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, das braucht Zeit und es braucht vor allem Verständnis dafür, dass Studierende ganz unterschiedliche Kontexte haben, was im System Universität viel zu wenig mitgedacht wird. Und wenn ich mir diesen Twist direkt erlauben kann, im Kontext deines Podcasts, glaube ich, ist es vor allem auch wichtig, immer dieses ganze Thema Lehramtsstudium etc. auf dem Schirm zu haben. Und ich glaube, da gilt das ganz besonders, weil das ein Studiengang ist, der eigentlich eben auch sehr divers besetzt ist. Ich glaube, inklusive Lehre in diesem Kontext muss heißen, zum Beispiel auch Studierende, die über einen anderen Bildungsweg als Reguläre an die Uni kommen, einzubeziehen. Das war also ein kleiner Einstieg.
Ich behalte, oder wir können vielleicht ja auch schon mal die Frage so ein bisschen im Hinterkopf behalten, warum ist das eigentlich so, gerade beim Lehramt? Das kam auch schon mal im Podcast vor, ich glaube auch in der Folge mit Francis Sieg haben wir da schon mal drüber gesprochen, zum Thema auch Klassismus und so, warum das da eigentlich eine große Rolle spielt. Aber wir machen erstmal weiter.
33?
Ja, das ist jetzt zum Beispiel so ein Satz, weshalb ich ein bisschen hadere mit diesem Anfangsspiel. Aber jetzt machen wir es trotzdem nochmal. Respekt in der Universität bedeutet für mich.
Respekt in der Universität bedeutet für mich, Ähnliches im Kopf zu haben, dass auf allen Positionen Menschen sitzen. Und Universität ist mittlerweile auch ein Raum, den wir von außen vielleicht, gerade wenn man selbst in diesem System nicht so drin ist, oft noch assoziieren mit so einem Elfenbeinturm und alle irgendwie sehr individualistisch forschen so vor sich hin. Aber es gibt Begriffe wie akademischer Kapitalismus und die gibt es nicht ohne Grund. Und Respekt in der Universität würde für mich bedeuten, dass wir bei all diesem ganzen Leistungsstress und der Konkurrenz und dem riesigen Druck, der da herrscht, nicht vergessen, dass wir untereinander mit Menschen zu tun haben, von denen wir auch immer nur einen Bruchteil auf der Arbeit sehen.
Ja, danke. Akademischer Kapitalismus ist auch so ein Schlagwort, was ich hier in meinen Notizen habe für unsere Folge. Dann gerne Satzanfang Nummer 3.
42.
Es geht ja nur bis 40.
Ach so, ach.
I'm sorry.
Morgen, nein, völlig in Ordnung. Dann machen wir die 38.
Ah, das ist spannend. Wie kriegt man das jetzt mit Uni zusammen? Man könnte vielleicht, das sage ich jetzt vorab, Jugendliche mit Studierenden ersetzen. Das wäre vielleicht eine Option. Aber du darfst auch gerne selber den Satz ein bisschen ummodeln. Wir sind ja jetzt ganz flexibel damit. Das Engagement von Studierenden in politischen Bewegungen zeigt uns, dass
Studierende ein riesiges Interesse an politischen Themen haben. Und das finde ich gerade in der Politikwissenschaft ein riesig großes Reservoir, weil ich das auch merke an den Themen, die ich bespiele und bearbeite und die nachgefragt werden. Und ich glaube, das ist eine Ressource, mit der man sich vielleicht an der Uni ein bisschen schwer tut, weil die Frage dieses Verhältnisses von, und das ist auch ein riesiges Thema für mich, das Verhältnis von Aktivismus und Wissenschaft eins ist, was je nachdem, wen man fragt, in welchen Bereichen man ist, sehr, sehr unterschiedlich bewertet wird. Ich persönlich glaube aber, das Engagement in politischen Bewegungen, was wir ja auch unter Studierenden haben, ist ein riesiges Reservoir. Ja, weil Studierende ganz viele Positionen machen und Punkte machen, bei denen sie gewisse Freiheiten haben, die zum Beispiel man im Mittelbau nicht hat. Und es das heißt für mich aber eben auch, also Mittelbau sollten wir vielleicht gleich nochmal definieren, was damit gemeint ist. Das heißt aber für mich auch, dass eben gerade auch Angestellte in Universitäten, Dozierende etc. das wertschätzen und unterstützen sollten, weil sonst Studierende oft auch ein bisschen alleine dastehen.
Ja, vielen Dank. Das ist schon super spannend, dass du auch sowas sagst wie Mittelbau sollten wir vielleicht gleich mal definieren. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen in den letzten Tagen, oder das passt ganz gut zu meinen Gedanken in den letzten Tagen, als ich auch über unsere Folge nochmal oder über unsere Planung nachgedacht habe. Weil eine Sache, die mir so durch den Kopf gegangen ist, ist so ein komisches Verhältnis zwischen Uni und Schule, was ich irgendwie wahrnehme. Weil wir als Lehrerin ja nun mal alles Personen sind, die durch die Uni gegangen sind. Und für die meisten, natürlich nicht für alle, ne, aber jetzt so für die meisten gibt es danach so einen Cut. Dann ist man quasi zurück an der Schule, man kommt von der Uni und hat dann erstmal gar nicht mehr so viel mit Uni zu tun. In den meisten Fällen, ne? Das gilt nicht für alle. Und andererseits ist es ja so, dass man dann plötzlich in der Position ist, das gilt jetzt vor allen Dingen fürs Gymnasium, aber SchülerInnen auf einen weiteren, an vielen Schulen ja zumindest, auf einen weiteren Bildungsweg, der auch universitär sein kann, jetzt nicht unbedingt muss, vorzubereiten. Also ne, Wissenschaftsgruppe, Deutig und so weiter als Teil auch der schulischen Bildung. Und irgendwie entstehen da ja so seltsame Lücken. Viele Brücken, die eigentlich da sein könnten, das ist zumindest meine Erfahrung, die werden nur ganz punktuell irgendwie beschritten. Also dann gibt es sowas wie SchülerInnen an die Uni, an Gymnasium oder so Tage der offenen Tür oder so offene Uniwochen oder so, das, wie das genau benannt ist, ist ja auch ein bisschen von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Da habe ich so gedacht, das ist ja eigentlich komisch, dass man, also wenn ich jetzt zum Beispiel in Köln, ich habe in Köln studiert, ich arbeite in Köln am Gymnasium und meistens sehe ich die Uni, wenn ich da ran vorbei jogge. So. Und dann denke ich immer so, hier habe ich ja mal jahrelang studiert. Also das ist so super seltsam, dass man dann in der Schule ist und es ist einfach diese Verbindung gar nicht mehr so richtig existiert. Und ich glaube, dass das eben auch Teil der Themen ist, mit denen du dich beschäftigst. Also das ist nicht nur jetzt irgendwie so eine Beobachtung von mir ist, die ganz zufällig ist, sondern dass das irgendwie auch was Strukturelles zeigt. Mhm. Da weißt du wahrscheinlich mehr als ich und deshalb wollte ich mit dieser Beobachtung einfach mal so ein bisschen in die Folge einsteigen oder mit meinen Gedanken dazu.
Ich finde das wahnsinnig spannend. Ist schon ein bisschen her, da habe ich noch im Master studiert, da haben wir in meiner Nebentätigkeit als studentische Hilfskraft eine Studie gemacht, da ging es eigentlich darum, ganz kurzer Exkurs, damit man es versteht, wie Universitäten Diversität und Internationalisierung managen soll. Also heißen, wir haben an Universitäten oft Stellen, die sind für Diversity zuständig und das wird je nach Uni auch ganz unterschiedlich verstanden. Und dann ist Internationalisierung bei Universitäten heute so ein Riesending. Wir müssen international sein. Und das Spannende ist, dass das oft eher oder auch heißen kann, dass wir eben österreichische WissenschaftlerInnen haben, weil die haben keinen deutschen Pass, als dass wir Studierende oder WissenschaftlerInnen mit Migrationsbiografie auf dem Schirm haben. Und in diesem Kontext haben wir eben entsprechend eine Studie gemacht und dann hat uns die Koordinierungsstelle Chancengleichheit Sachsen, das kann man auch online nachlesen, die haben uns angefragt und eine Kollegin und mich aus diesem Forschungsprojekt gefragt, ob wir dazu nochmal was schreiben würden. Und zwar eben eher auch so reflexiv, was heißt das jetzt konkret? Und wir haben das in einem Kontext geschrieben, kurz vor den Landtagswahlen. Und eben in der Auseinandersetzung, welche Orte sind Universitäten eigentlich? Und daran muss ich jetzt sofort denken, weil eben der Anspruch von Universitäten ja häufig ist, dass sie Standortfaktoren für Städte sind. Also das heißt, sie bieten Arbeitsplätze, sie machen die Städte irgendwie attraktiv, das ist ihr Anspruch. Und der Anspruch ist immer auch irgendwie, in Anführungszeichen, in die Stadtgesellschaft hineinzuwirken. Der Anspruch an die Stadtgesellschaft, Teil dieser Universität zu sein wiederum, ist dann oft nicht so. Also das ist dann sicher auch je nach Universität unterschiedlich, aber ich glaube so ein bisschen, ich mag diesen Begriff des Elfenbeinturms nicht, weil ich glaube, der trifft auch manchmal nicht zu, aber diese Idee davon, dass Universitäten schon irgendwie Räume sind, die sehr hohe Hürden haben und wo man wirklich auch nur unter schwierigen Bedingungen reinkommt und selbst wenn die Universität sich öffnet, dann ist es für viele Leute überhaupt mit Hürden verbunden, da reinzugehen, weil die Universität so ein total unbekannter Ort ist. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall so ein bisschen ein Missverhältnis ist, dass ich Universitäten wiederum seltener oder das, was man so mit Akademie, Universität assoziiert, zu selten im öffentlichen Raum sehe. Und da hängt wieder ein riesen Rattenschwanz dran von, was heißt Wissenschaftskommunikation? Also das könnte man auch noch heute besprechen. Diese Themen, die ich mache, sind potenziell in Feldern, je nachdem, welche Forschungsfelder das auch gibt, was da Traditionen sind, das können Karrierehindernisse sein. Weil ich bin Wissenschaftlerin, warum mache ich denn bitte Videos auf TikTok? Das ist doch unseriös. Und solche Ideen von, wie läuft Wissenschaftskommunikation, in welcher Tonalität richten wir uns an Leute? Also machen wir eben nicht die ganze Zeit so ein Akademia-Sprech, sondern versuchen irgendwie Sachen rüberzubringen. Das kostet Zeit, das kostet Arbeit, die nicht honoriert wird. Und deshalb ist das, glaube ich, wirklich, da ist am Eindruck schon was dran, um den Satz zu kurz zu enden. Ja.
Ja, total. Und ich habe mich dann auch in dem Kontext so ein bisschen gefragt, ich bin kein Fan davon, sozusagen, ja, das alles muss immer in Schule passieren, ja? Also wir brauchen in Schule einfach, keine Ahnung, Steuererklärung, wir brauchen in Schule ein Fach, wie führe ich meinen Haushalt? Also dieses Fordern von Fächern und Fordern von dies, das, alles muss immer, jetzt muss es in Schule geben. Ich mache das durchaus auch selber, ne? Also ich nehme mich da gar nicht raus. So, ich habe auch immer wieder tolle Ideen, wo ich denke, oh, eigentlich müsste es ein Schulfach sein und so, ne? Aber das, so kann es ja auch nicht so ganz funktionieren. Also über Fächerkanon und sowas alles zu sprechen, okay. Trotzdem frage ich mich so ein bisschen, also in diesem Kontext, wenn Schule, also ich gehe jetzt mal gerade so von meiner Schule aus, ein städtisches Gymnasium, eigentlich ja zum Ziel hat, auch in die Universitäten zu füttern, sag ich jetzt mal, ne? Dann für Nachwuchs zu sorgen. Sollte sie dann nicht auch darüber aufklären, wie Universität eigentlich funktioniert und wie das so aufgebaut ist? Ja, also, weil ich glaube nicht, dass viele Lehrkräfte jetzt ihre SchülerInnen darin briefen, wie eigentlich so ein, vielleicht eine Karriere innerhalb von Universitäten auch überhaupt aussehen könnte, weil die ja trotzdem sehr häufig auch als wieder Sprungbrett, um in die Wirtschaft zu gehen oder um irgendwas anderes zu machen, je nachdem, oder um Ärztin zu werden, whatsoever, als dann auch irgendwie eine Art Zwischenstation sind. Mhm. Aber sie sind ja nicht nur Zwischenstation. Weshalb ich das schon spannend finde, wenn man jetzt sagen würde, würde es eigentlich Sinn machen, auch SchülerInnen zu erklären, was ist eigentlich ein akademischer Mittelbau, ne? Um da nochmal drauf zurückzukommen als so ein Beispiel, weil ich glaube, ich habe das nie gelernt. So, man wird dann da so reingeworfen und man findet es raus oder halt nicht und geht wieder. So, also je nachdem, was man eben studiert.
Ich fange vielleicht direkt mal tatsächlich mit der Definition an, damit da
ja, alle gerne
Bescheid wissen. Genau, also in Universitäten muss man sich das vorstellen, wir haben jetzt 4 Personengruppen. Plump gesprochen. Das eine ist eine sehr große, das ist die Verwaltung. Das ist nicht akademisches Personal. Das heißt, wenn man studiert und man ist am Prüfungsbüro, weil man sich irgendwelche Noten nachtragen hat lassen oder wir schreiben uns ein, wir zahlen unser Geld, wir haben Sekretariate, das sind alles Personen, die können studiert haben, müssen es aber nicht, aber die sind eben quasi in so einem riesigen Verwaltungsapparat von einer großen Universität tätig. Und dann haben wir im akademischen Personal quasi so grob 3 Personengruppen. Das eine sind die Studierenden. Das ist mit einer der größten Gruppen. Dann haben wir eben ganz oben quasi die ProfessorInnen. Und das hat auch einen Grund, dass die so hervorgehoben sind. Und dann haben wir den sogenannten Mittelbau. So spezielle Funktionen wie Universitätsleitung und sowas lasse ich jetzt mal raus. Und der sogenannte Mittelbau heißt so, weil wir halt zwischen Studierenden und ProfessorInnen sind und vor allem, weil wir uns in diesem Verständnis sehr lange noch in der Ausbildung befinden. Das heißt konkret, ich habe einen Bachelor gemacht, ich habe einen Master gemacht und ich schreibe gerade meine Doktorarbeit. Das heißt, ich habe schon 2 berufsqualifizierende Abschlüsse. Ich gelte aber immer noch als, also die entsprechenden Personen, auch ich, wehren sich gegen diesen Begriff, aber ich nenne ihn trotzdem als wissenschaftlicher Nachwuchs. Und wissenschaftlicher Nachwuchs ist man definitorisch bis zur Professur. Der Weg bis zur Professur heißt aber, wenn ich den Master habe, dann bin ich nochmal je nach Fach gut und gerne so 6, 8, 10, 12, manchmal auch länger, Jahre damit beschäftigt, zu promovieren, mich weiter zu qualifizieren und genug Erfahrungen zu sammeln, damit ich mich auf Professuren bewerben kann. ProfessorInnen sind dann in den allermeisten Fällen verbeamtet auf Lebenszeit. Das bedeutet, wenn wir über so Themen wie Wissenschaftsfreiheit sprechen, dass man in der Lehre nicht weisungsgebunden ist. Das gilt vor allem für ProfessorInnen. Die können mehr oder weniger in der Lehre machen, was sie wollen. Der Mittelbau, wir sind weisungsgebunden, wir sind angestellt, weil wir uns qualifizieren, weil wir unsere Doktorarbeit schreiben, weil wir danach vielleicht noch eine zweite Abschlussarbeit schreiben etc. Und das bringt eben einige Regeln mit sich, wo wir in Deutschland auch ein bisschen absurd ein komplettes Gesetz haben, was Dinge ermöglicht, die eigentlich arbeitsrechtlich für Leute außerhalb der Universität seltsam sind. Zum Beispiel, dass ich einen 3+2 Jahresvertrag habe und nach 5 Jahren immer noch befristet bin. Und wenn ich die Promotion bis dahin nicht fertig habe, habe ich halt ein bisschen Pech gehabt und kann an der Universität nicht mehr angestellt sein, sondern nur irgendwie in Forschungsprojekten oder sowas, weil ich eine ganz klare Frist habe, bis wann ich die Promotion fertig haben muss. Also da kann man nachher nochmal in Tiefe reingehen. So, und diese ganze Menge an Leuten, das umfasst Leute wie mich, die noch nicht promoviert sind, die die Doktorarbeit noch nicht geschrieben haben. Das umfasst aber auch Leute, die haben ihren Doktor schon, die sind Anfang 40, die haben auch schon Kinder und die haben auch schon Forschungsgruppen, die sie leiten. Sie sind aber keine ProfessorInnen. Die zählen da auch rein. Und da merkt man schon, das ist eine sehr, sehr bunte Mischung an Leuten, die zusammenkommen. Und eben aber eine Mischung an Leuten, die eigentlich vor allem diesen wissenschaftlichen Betrieb aufrechterhalten, weil es gibt wenige Professuren. Und das heißt, wenn wir von wissenschaftlichem Personal sprechen an der Uni, ist der Mittelbau um einiges größer als die Professoren. Und das sind eigentlich auch die Leute, die die Lehre stemmen in großen Teilen. Oder die einen überwiegenden Teil der Lehre stemmen, die aber auch immer wieder befristet sind, weg sind, wo Verträge nicht verlängert werden. Das vielleicht zuerst im Kurzen. Deshalb ist der Mittelbau in Anführungszeichen ebenso auch eine der Statusgruppen, die sehr viel Kritik am System haben.
Aus dem, was du jetzt gesagt hast, geht ja dann schon so ein bisschen hervor, das ist eine relativ große Gruppe und es ist eine diverse Gruppe. Und divers ist es trotzdem immer noch Uni und so, ne? Aber also klar, aber trotzdem jetzt innerhalb dieser Gruppe kann man, glaube ich, schon raushören, dass das auch eine Gruppe ist, auf die dann gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse, die es sowieso schon gibt und dann eben unterschiedliche Positionierungen, die man eben gesellschaftlich so haben kann, auch eine besondere Wirkung haben.
Ja.
Also sowas wie, wenn du hast jetzt gesagt, man ist um die, keine Ahnung, Mitte 30 oder so, da klingelt es ja direkt schon in meinen Ohren, ne, dass es dann auch was mit Gender beispielsweise zu tun hat.
Ja.
Ne? Wer kann Karriere machen, wer nicht, wer und so weiter. Also das ist jetzt erstmal sehr unterkomplex daher gesagt. Und das ist ja ein Themenfeld, mit dem du dich auch beschäftigst und über das du auch viel nachdenkst und auch immer mal wieder schreibst. Da kommen dann so Begriffe wie wir erinnern uns daran oder Hashtags ins Spiel. Ne? Vielleicht können wir darauf auch so ein bisschen eingehen. Wir hatten einmal, viele Hörerinnen haben das bestimmt noch irgendwie auch im Hinterkopf. Ich bin Hanna. Dann hatten wir den Hashtag Ich bin Rayhan. Wir haben so Begriffe wie das, auch ein schönes deutsches Wort, ne? Wissenschaftszeitvertragsgesetz und so. Vielleicht kannst du das alles mal so ein bisschen versuchen und du darfst auch gerne so lang reden, wie du möchtest.
Sei vorsichtig mit solchen Angeboten.
Einzuordnen, weil das ist ja schon das, womit du dich eben auch auseinandersetzt und was ich glaube, was auch super spannend ist, sich das irgendwie mal klar zu machen und da auch so ein bisschen Einblick zu bekommen, worum es da eigentlich so geht bei diesen auch Diskursen.
Ich würde, glaube ich, damit anfangen, dass ich nochmal einen kurzen Twist zu dem zurückmache, was du gesagt hast, weil das thematisch genau dahin passt. Ich weiß gar nicht, wie viel Sinn es ergeben würde, wenn man innerhalb der Schule Studierende darauf vorbereitet, an die Universitäten zu gehen, weil es voraussetzt, dass es da viele Dauerstellen gibt. Dass also tatsächlich in einem hohen Maß Leute an Universitäten langfristig beschäftigt sind. Und das ist nicht der Fall. Das ist genau das Problem des sogenannten akademischen Mittelbaus. Das Gesetz, das ich eben gerade angesprochen habe mit den Sonderregeln, ist eben das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, was ich in der Folge jetzt immer als WIS-ZVG abkürze. Das ist so quasi der Term, der sich eingeprägt hat. Mich beschäftigt das einerseits, weil ich eben als Teil des akademischen Mittelbaus selbst davon betroffen bin, aber auch, weil ich ein sehr hohes Gerechtigkeitsbedürfnis habe und das dann auch eben zu, da kommen wir so zum Teil des Problems, auch vielen Ehrenämtern führt. Und eins meiner Ehrenämter ist eben auch, dass ich in unserem Fachbereich eine quasi Vertretungsposition auch habe innerhalb unserer Forschungssektion in der Politikwissenschaft, eben Leute wie mich zu vertreten, also die Interessen des wissenschaftlichen Mittelbaus. Denn wir sind eben vom WIS-ZVG betroffen, insofern als das eigentlich regelt, wie der Weg zur Professur aussieht. Und ich versuche das jetzt nicht zu sehr in die Tiefe zu machen, sondern das aktuelle Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist noch nicht so alt, aber die Idee dahinter war mal, dass man Innovation steigern möchte und so weiter und so fort, weil man möchte eben dafür sorgen, dass gut ausgebildete Leute an der Universität bleiben, aber auch Wissenschaft und so, du hast es eben Wirtschaft und so, du hast es eben angesprochen, also eben nicht akademische Berufe, eben mit guten wissenschaftlichen Mitarbeitern gefüttert werden quasi. Und das ist so das Argument, man möchte nicht, dass irgendwelche Stellen verstopfen. Also die Idee, dass Leute irgendwie dann langfristig in diesem Mittelbau quasi sitzen bleiben und dann kommen keine neuen Stellen nach und dann können nicht mehr neue Leute promovieren und dann gibt es keine Innovation. Für diese ganzen Gedanken, ich bin keine Bildungsforscherin, deshalb kann ich das nur aus den Studien, die ich kenne, sagen, aber dafür gibt es keine Empirie. Die Idee, dass Leute in Jobunsicherheit sind, weil das ist das Ergebnis. Wir haben eben ganz viele Befristungen. Es wird an Universitäten letztlich übergeben, dass sie wirklich auch Kettenverträge machen können und es in ihrer Verantwortung ist, wie sie eben Leute beschäftigen. Das führt natürlich zu einer riesigen Unsicherheit und da geht dann auch wieder ein riesiger Rattenschwanz mit lang. Also das heißt, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz sagt, du hast, wenn du deinen Master abgeschlossen hast, 12 Jahre Zeit, bis du eine Professur hast. Wenn nicht, tschüss, au revoir, du bist weg. Das bezeichnen wir auch als Flaschenhals, weil es gibt nur sehr wenige Professuren und ich habe eben gesagt, ProfessorInnen sind auf Lebenszeit verbeamtet. Das heißt, es mag zwar sein, dass sich mal Profs hin und her bewerben und die Universität wechseln, aber es, also diese Stellen, die enden halt dann in aller Regel, wenn die ProfessorInnen emeritiert werden und dann, also wenn sie in Rente gehen quasi und dann kommt jemand Neues nach. Und das sind eben, das kann man sich vorstellen, wenn man schon mal an der Uni studiert hat, ihr kennt die Mengen an Mitarbeitenden vielleicht, die in eurem Fachbereich verschiedene Kurse angeboten haben und dann gibt es viel, viel weniger ProfessorInnen, die da auch hängen. So. Und das sind letztlich die Stellen. Das sind die einzigen Dauerstellen, die wissenschaftlichen an der Universität. Alle anderen, die keinen Prof-Formnamen haben, werden irgendwann aus diesem System rausfliegen, weil die Befristung endet und sie nach 12 Jahren nicht mehr weiter beschäftigt werden können. So, diese 12 Jahre sind nochmal gesplittet. Das heißt, ich habe 6 Jahre für den Doktor Zeit und dann habe ich nochmal 6 Jahre Zeit für alles andere, damit ich mich auf eine Professur bewerben kann. Aber wir können uns schon vorstellen, die Konkurrenz ist riesig und die Wahrscheinlichkeit, egal wie gut man qualifiziert ist, egal wie viel man geleistet hat, dass man so eine Professur bekommt, ist extrem gering und das hat auch viel damit zu tun, dass diese ganzen Auswahlprozesse, da ist sehr, also es ist sehr viel davon nicht öffentlich. Man weiß nicht genau, wie diese Kommissionen entscheiden. Das liegt manchmal wirklich einfach an Sympathie. Und da kann man, das ist eine Blackbox. Also diese Idee von Meritokratie, das heißt, wer am meisten leistet, kriegt auch was, kann man auch drüber diskutieren, aber das stimmt nicht, weil es hat ganz viel damit zu tun, dass man zur gleichen oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Und das führt aber umgekehrt dazu, dazu gibt es auch einen Begriff, dass die Leute, die es geschafft haben, einen sogenannten Survivorship-Bias entwickeln. Das heißt, dass man eben rückblickend doch irgendwie denkt, naja, ich war halt einfach am besten. Die Leute, die das dann häufig denken, sind halt ProfessorInnen. Und das sind eben auch die, die in diesem ganzen System sehr viel Macht haben, weil sie natürlich auch zum Beispiel über Leute wie mich entscheiden können. Sie sind weisungsbefugt. Sie können mir sagen, worüber ich lehre. Sie können mir sagen, was ich machen soll. Ich, die ich mich eigentlich qualifiziere. Und da kommen wir zu diesem großen Ding, was müssen Leute wie ich eigentlich leisten? Es gibt verschiedene Arten und Weisen, in diesem Wissenschaftssystem zu arbeiten. Man kann, so wie ich, an der Universität angestellt sein. Das hat gewisse Vorteile. Ich bin nach Tarifvertrag beschäftigt. Ich habe eine gewisse Jobsicherheit, weil meine Stelle ist unabhängig von einem bestimmten Forschungsprojekt zum Beispiel. Das heißt, es hängt am Ende davon ab, was halt meine Chefin raushandeln konnte für die Stelle. Es gibt andere Formen. Es gibt Leute, die machen ihre Doktorarbeit zum Beispiel auf Stipendium. Das klingt erstmal ziemlich cool, weil man halt im Prinzip nicht viel Zeit braucht zum Arbeiten. Das, was man aber dann bekommt, gilt nicht als Einkommen. Das heißt, die Leute zahlen nicht in die Rentenkasse ein, sind schlimmstenfalls dann sofort im Bürgergeld, weil sie eben nicht offiziell gearbeitet haben, wenn sie ihre Doktorarbeit schreiben. Und sie sind oft nicht eingebunden an Lehrstühle. Das heißt, sie kriegen viel von diesem Unibetrieb nicht mit und sie lehren auch nicht. Lehren ist aber ein ganz wichtiger Punkt, wenn man später eine Professur haben möchte. Das Gute ist, gute und schlechte, in Anführungszeichen, bei meiner Stelle ist Lehrverpflichtung dabei. Das bedeutet, als wissenschaftliche Mitarbeiterin, ich muss pro Semester so und so viel Lehre machen. Und das hängt immer davon ab, mit wie vielen Stunden man angestellt ist. Dann gibt es auch noch Leute, die promovieren in Forschungsprojekten. Das sind dann eben Projekte, die zum Beispiel auch meistens oder oft ProfessorInnen, aber manchmal auch Leute selbst quasi beantragt haben und in dem Rahmen promovieren sie zu einem Thema, das zum Projekt passt. Das ist cool, weil sie müssen nicht lehren, aber sie müssen natürlich für das Projekt noch weitere Sachen machen, weil sie sind da angestellt. Ich hoffe, ihr seid noch bei mir. Worauf es sich zusammenfassen lässt, ist, es gibt verschiedene Wege, eine Promotion zu machen und die haben alle Vor- und Nachteile. Und bei mir, oder beziehungsweise man muss aber trotzdem so ungefähr das Gleiche erfüllen, egal welchen dieser Wege man wählt. Und das heißt, je nachdem, welchen Weg man wählt, einem fehlt das eine oder andere. Ich zum Beispiel habe das Glück, ich lehre sehr viel. Ich lehre sehr viel und sehr früh. Das heißt, ich werde sehr viel Lehrerfahrung vorweisen können, wenn ich in diesem System bleiben möchte. Der Nachteil ist, Lehre kostet sehr viel Zeit. Und das ist Zeit, die ich nicht habe, um meine Doktorarbeit zu schreiben. Für Leute, die keine Lehrverpflichtung haben, ist der Nachteil, sie machen weniger Lehre. Dafür haben sie vielleicht mehr Zeit zu schreiben. Für Leute mit Stipendium, die brauchen vielleicht auf jeden Fall einen Nebenjob. Was bei diesem System ein bisschen absurd ist, ist, dass diese zeitliche Befristung unabhängig davon ist, wie man angestellt ist. Und die allermeisten Leute haben Teilzeitverträge. Und das ist eben auch noch so ein Riesenproblem, dass egal, ob ich jetzt zu 50% oder zu 100% eingestellt bin, die 6 Jahre gelten trotzdem. Die gelten gleich. Ich habe einen Teilzeitjob, ich brauche einen Nebenjob. Und dann merkt man schon so ein bisschen, daneben noch Zeit zu haben, eine paar hundertseitige Arbeit zu schreiben, ist schwierig. Ich habe ein bisschen den Faden verloren, was deine Frage war, aber das heißt so, glaube ich, so vom System her ungefähr kann man sich vorstellen, da stecken ganz viele Punkte drin, an denen dann Ungleichheiten, die bestehen, eine riesige Rolle spielen. Weil wer kann sich das leisten? Was ist eben genau für Menschen, die sich entscheiden, sie wollen Kinder kriegen? Was heißt das, wenn du, und das ist genau der Punkt, in der wichtigen Karrierephase, wo du auf internationalen Konferenzen rumtingeln musst und deine Projekte vorstellen, das ist schwierig, wenn du ein Kleinkind hast.
Ja, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo wir wieder den Bogen spannen können zu ja auch Bewegung und dann vielleicht auch, nenne es jetzt mal Aktivismus, auch wenn wir den Begriff dann definieren müssten, ins Spiel kommt. Und sowas wie diese Hashtags, die ich schon genannt habe, dann auch in den letzten Jahren so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob wirklich Dynamik da reingebracht habe, aber zumindest ein bisschen Sichtbarkeit für diese Verhältnisse. Willst du das vielleicht nochmal so ein bisschen rekapitulieren, auch wenn es ja noch nicht vorbei ist?
Genau, also im Prinzip ist eben diese Sache, dass dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das ist vielleicht schon ein bisschen durchgeklungen, ich bin da gar kein großer Fan von. Ich bin damit nicht alleine. Und das gab, ich glaube 2020 rum war das, hat sich das, im Prinzip war das eigentlich nur ein Punkt, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil Kritik gab es schon vorher, weil das, es gab ein Video, das vom Forschungsministerium gemacht wurde und das war eben so ein Erklärvideo, in dem ging es darum, wie toll das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist und die Protagonistin war Hannah. Und Hannah war eben eine Forscherin, die hat promoviert, die wollte Professorin werden und da ging es halt darum, wie toll dieses ganze System ist. Ich weiß nicht genau, ob ich es falsch wiedergebe, es war ein zweiteiliges Video und ich meine, es hat damit geendet, dass sie schwanger wurde oder sowas. Also auf jeden Fall war es irgendwie ein bisschen absurd, aber Kern war auf jeden Fall, dass die Menschen, die in diesem System arbeiten, der sogenannte akademische Mittelbau, als dieses Video Wellen geschlagen hat und viral ging, sich, wenn ich es so salopp sagen darf, sehr verarscht gefühlt hat, weil eben diese angeblich gemalte Traumwelt überhaupt nicht stimmt. Und in dem Kontext gab es dann eben diesen Hashtag Ich bin Hannah, wie Hannah in dem Video, wo Leute dann erstmal angefangen haben, vor allem auf Twitter, ihre Erfahrungen zu teilen, was es also wirklich heißt, in diesem System unter dem WissZeit-VG im Prinzip teilweise gegen Ende von Arbeitsverträgen Zeit damit zu verbringen, Bewerbungen zu schreiben, irgendwelche Projektanträge. Das haben wir noch gar nicht besprochen, aber Universitäten haben eine relativ geringe Grundfinanzierung, also quasi das Geld, was sie von vornherein bekommen. Und das führt mittlerweile dazu, dass es dann so ein bisschen absurde Sachen gibt, dass quasi trotzdem Bundesgelder, öffentliche Gelder zwar an Universitäten gehen, über diese Grundfinanzierung hinaus, aber projektgebunden. Das heißt, ich muss mich bewerben und sagen, ich habe ein total tolles Forschungsprojekt, gebt mir bitte Geld. Dann kriege ich das Geld nur für dieses Forschungsprojekt. Wenn dieses Forschungsprojekt endet, steht dann vielleicht irgendwo ein tolles Labor, aber es gibt keine Gelder mehr von der Universität, um dieses Labor eigentlich weiter zu unterhalten oder die Mitarbeiter und so. Das heißt, diese langfristige Finanzierung an Universitäten ist ein riesiges Problem. So, aber das heißt, das ist nur ein kleiner Punkt. Und das heißt in diesem Kontext, dass sich eben dann ganz viele Leute gewehrt haben, gesagt haben, hört man, nee, dieses ganze Gesetz muss reformiert werden. Und dieses Ich bin Hannah hat Wellen geschlagen. Natürlich auch eben da schon von vornherein mit so einer Sexismuskritik, dass eben gerade viele, überwiegend Frauen, die schwanger werden, Probleme haben, weil es letztlich im Prinzip ein Entweder-Oder ist, Karriere oder Kind. Und das Absurde an der ganzen Sache ist aber, du kannst dir nicht mal sicher sein, dass wenn du dich gegen Kind entscheidest, die Karriere funktioniert. Dieses Thema Vereinbarkeit ist ein riesiges Problem. Und dann anschließend daran ist der Hashtag Ich bin Rayhan aufgetaucht. Rayhan von Lady Bitch Ray. Dr. Rayhan Shahin ist eben sowohl Rapperin, darüber kennt man sie, aber auch Wissenschaftlerin, hat auch schon promoviert. Sie hat eben zusätzlich auf den Rassismus im ganzen System aufmerksam gemacht. Und das ist eben genau das, was du schon beschreibst. Wir haben ein extrem auf Leistung ausgelegt ist, diese Leistung aber nicht wirklich honorierendes System. Da stellt sich die Frage, wer kann diese Leistung überhaupt erbringen? Und das können nicht alle gleichermaßen, je nachdem, welche ökonomischen Kontexte man hat. Aber dann eben auch, selbst wenn Menschen die gleiche Leistung bringen, wie werden sie dafür behandelt und belohnt? Und dann kommen wir wieder so ein bisschen zu dem am Anfang, was ich meinte, auch mit internationalen Studierenden. Rassismus und solche Sachen ist was, was wir an Universitäten haben, wie wir das überall in der Gesellschaft haben. Und gleichzeitig sind aber eben diese Arten, dem zu begegnen, stehen wieder vor ganz vielen internen Hürden. Und das kann man sich aber eben natürlich erst recht vorstellen, dass zum Beispiel eine rassismuserfahrene Person nochmal mit ganz anderen Kontexten zu tun hat, wenn sie sich immer wieder beweisen muss, dass sie erst recht diese Wissenschaft machen kann, die sie da eigentlich macht. Genau, und da ist eigentlich eine riesige Bewegung draus entstanden. Und in dem Kontext gab es dann auch das Versprechen, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu überarbeiten. Da steckten große Wünsche hinter. Das Ergebnis davon war aber auch wieder so ein bisschen schwierig, weil dieses Gesetz natürlich erstmal versucht, auf Bundesebene was zu regeln, was dann auch auf Landesebene nochmal ausformuliert wird und wo dann jede Universität auch so ein bisschen für sich entscheidet, wie sie das genau organisiert und macht, weil Universitäten sind selbstverwaltet. Das heißt, wir als WissenschaftlerInnen innerhalb der Universitäten müssen irgendwie gucken, wie die Uni funktioniert. Und das heißt, wir haben verschiedene Interessen, weil es verschiedene Fächer gibt. In diesen verschiedenen Fächern sind die Bedarfe unterschiedlich. Aber was eben zum Beispiel so Ideen vom Wissenschaftszeitvertragsgesetz waren, war, dass man sagt, wenn man promoviert ist, also bei diesem Überarbeitungsgedanken waren Vorschläge zum Beispiel 4+2, also statt 6 Jahre plus 6 Jahre, hat man eine Befristung von 4 Jahren und eine Anschlusszusage. Und da haben natürlich viele Leute gesagt, naja, also wenn wir in 6 Jahren was nicht schaffen, wie sollen wir es denn plötzlich in 4+2 Jahren schaffen? Also wohin verlagert ihr dann bestimmte Probleme? Und dann gab es wieder immer wieder Kritik. Also wir haben auch ganz viele Fachkommissionen von WissenschaftlerInnen aus der Bildungsforschung, aus allen möglichen Bereichen, die eigentlich die ganze Zeit schon sagen, dass WissZeit-VG ist eine Katastrophe und die auch Verbesserungsvorschläge machen und die sehr häufig enttäuscht sind, weil diese Verbesserungsvorschläge bisher in so Novellen und Vorschlägen keine Rolle gespielt haben. Und der letzte Stand war eben, dass die Idee dann nochmal war, das Ganze zu diskutieren und möglicherweise in Gesetz zu gießen vor der letzten Bundestagswahl, und die ist aber dann natürlich auch vorgezogen worden. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich glaube, mit dem aktuellen Bildungsministerium bin ich nicht besonders zuversichtlich, dass wenn es eine Novelle des WissZeit-VG gibt, dass die irgendwie besser wird als das, was wir gerade haben.
Mhm. Jetzt haben wir auch aus anderen Kontexten schon oft gesehen, dass gerade so strukturell oder auch institutionell Diskriminierungskritik oft nicht funktioniert, wenn wir sie nicht verbinden mit Kapitalismuskritik. Ja. Ja. Und Da werden wir ja auch nochmal bei dem, was wir am Anfang schon kurz angesprochen haben, dem akademischen Kapitalismus, der da ja auch eine große Rolle spielt in dem Ganzen. Ich benutze dich jetzt hier gerade so ein bisschen wie so eine Erklärbärin, aber ich höre dir super gerne zu und ich finde es mega interessant, weil sich dadurch ja auch so ein paar Netze spannen, ne, wie das Ganze so aufgebaut ist. Ich würde auch gerne noch auf das Lehramtsstudium und was das Ganze jetzt damit zu tun hat und wie man da vielleicht auch wieder zumindest so Impulse zum drüber nachdenken kreieren kann, eingehen. Aber vielleicht nehmen wir das vorher noch mit rein, weil es ja schon auch zusammenhängt und es vielleicht nicht unwichtig ist.
Genau, also ich versuche es relativ kurz zu fassen. Ich habe jetzt gerade nochmal gegoogelt. Tatsächlich, es gibt ein Buch bei Surkamp, das auch so heißt, Akademischer Kapitalismus. Grundsätzlich ist mit diesem Begriff gemeint, dass Universitäten zwar eigentlich Bildungsinstitutionen sind, aber eben zunehmend sich kapitalistischen Regeln unterwerfen müssen. Das heißt, und das habe ich gerade eben schon angesprochen, Universitäten sind selbstverwaltet und Universitäten kriegen vom Land nicht so viel Geld, wie sie brauchen, um sich komplett am Laufen zu halten. Das heißt, Universitäten müssen auf Zahlen gucken und je weniger Grundfinanzierung es gibt und die ist eben immer weniger quasi, desto mehr müssen Universitäten gucken, wo sie ihr Geld sonst reinkriegen. Das heißt, es kommt immer mehr zu so einer unternehmerischen Logik. Es gibt Beratungsfirmen, die beraten Universitäten darüber, wie sie Gelder sparen können und wie wir uns das vorstellen können im Kapitalismus mit neoliberalen Firmen, beraten die sicherlich nicht, dass man jetzt viel Geld in Diskriminierungskritik stecken sollte, sondern die beraten eben zum Beispiel, dass man Studienfächer kürzt, wo nicht so viele Leute studieren. Das sind dann eben auch oft so Konkurrenzen, die entstehen, zwischen den sogenannten MINT-Fächern, also naturwissenschaftlichen Mathematik, die irgendwie als besonders wirtschaftshilfreich wahrgenommen werden, weil Naturwissenschaften, Forschung und so. Und so ein Konflikt, den wir schon wirklich auch, das ist nichts Neues, da gibt es seit Jahrzehnten, gab es da schon Konflikte, zwischen denen und Gesellschaftswissenschaften, wo dann eben potenziell auch Beratungsfirmen eher mal sagen, naja, also wofür braucht es denn, ich nehme das jetzt als Beispiel, weil ich das auch studiert habe, vergleichende Religionswissenschaft. Wenn da nicht so viele Leute studieren, lasst uns das doch einstreichen und lieber hier mehr in die Krebsforschung investieren. Ich möchte an dieser Stelle nicht behaupten, dass Krebsforschung nicht wichtig ist. Ich würde aber behaupten, die Gesellschaft verliert auch was, wenn sie sogenannte Orchideenfächer verliert, nämlich Fächer, in denen auch vermeintlich vielleicht kleinere Themen erforscht werden, die trotzdem wichtig sind. Und ich glaube, vergleichende Religionswissenschaft, die so ein sogenanntes Orchideenfach ist, weil die Zahlen da oft sehr gering sind, ist ein sehr gutes Beispiel, weil wir wissen, wie relevant Religion, Fundamentalismus und so weiter sind. Und ich glaube, das Wissen um so Funktionsweisen ist einfach wahnsinnig wichtig. Das heißt, wir haben eben genau diese Konkurrenzverhältnisse, die wir eigentlich aus der freien Wirtschaft kennen, zwischen Fächern. Es werden Sachen gekürzt, es werden Sachen eingestrichen und wir haben immer mehr Stress. Auch diese Bologna-Reform, also die Anpassung, dass eben Bachelor- und Masterstudiengänge es auch in Deutschland gibt, hat die Idee, international beim Wettbewerb teilzunehmen. Und das kann ja durchaus auch Sinn ergeben, Sachen anzugleichen. Aber das Problem ist, dass natürlich auch immer die Frage ist, in welchem System passiert das? Und das deutsche Wissenschaftssystem hat eben wie jedes seine Besonderheiten. Und in Deutschland haben wir was wir häufig, um zu dieser Frage Diskriminierungskritik und Kapitalismuskritik zurückzukommen, was wir als Gutsherrenmentalität bezeichnen. Das heißt, zum Beispiel in den USA ist es häufig eher so, man hat Departments, da gibt es mehrere Profs, da gibt es mehrere Mitarbeitende und da gibt es natürlich Hierarchien, aber hier in Deutschland ist es ein bisschen pervers tatsächlich, weil wenn man, so wie ich, angestellt ist an der Universität, dann ist meine Professorin gleichzeitig meine Chefin. Sie betreut mich, während ich meine Doktorarbeit schreibe und sie benotet meine Doktorarbeit hinterher. Und man kann sich vorstellen, das führt zu diversen Konflikten, weil wenn eben dann Personen in Konflikten mit ihren BetreuerInnen zum Beispiel sind, weil, weiß ich nicht, sie bestimmte Anforderungen nicht erfüllen können im Arbeitskontext, dann ist die Frage, stelle ich diese Frage, rede ich darüber, weil ich bin ja auch betreut oder umgekehrt, traue ich mich vielleicht zu sagen, dass ich meine Doktorarbeit doch nicht so schaffe, weil was ist, wenn mein Vertrag nicht verlängert wird? Und diese ganze Logik hat eben ganz viel damit zu tun, dass eingespart wird an ganz vielen Stellen. Und genau, deshalb würde ich sagen, man kann sich dieses ganze System und diese Gedanken nicht verstehen, ohne zu verstehen, dass Universitäten immer mehr zu Unternehmen werden, die gucken, wo sie ihre Gelder herkriegen und die akademisch und ökonomisch und wirtschaftlich denken. Und das beißt sich mit Wissenschaft, weil die Frage halt genau ist, wissenschaftliche Innovation ist nicht immer der leichteste Weg. Wissenschaftliche Innovation kann heißen, dass ich scheitere, dass ich Forschungsprojekte anfange, dass ich feststelle, das führt nirgendwo hin. Das kann heißen, dass ich lange für Sachen brauche. Und all das ist potenziell gefährdet, weil lange für was brauchen kostet Geld etc. und so weiter. Genau. Und das heißt aber natürlich in dem Kontext, wie gesagt, Diskriminierungssensibilität, Diskriminierungskritik ist dann unterfinanziert, weil das nicht die Priorität ist von Beratungsfirmen und Consulting.
Ja, voll der wichtige Punkt. Das wäre, glaube ich, auch meine Anschlussfrage gewesen. Was macht es dann mit der Wissenschaft oder was macht es dann auch mit der Lehre? Ich würde vielleicht noch ergänzen, das, was du jetzt angesprochen hast, das kennen wir ja auch ein bisschen aus der Schule, also zum Beispiel im Referendariat, ne, diese Situation mit, also Machtverhältnissen auch und Bewertungssituationen, ne? Also das ist was, worüber ich mir zum Beispiel auch sehr viele Gedanken mache auf so einer ganz anderen Ebene, dass ich sage, wenn ich jetzt beispielsweise mit SchülerInnen, wenn ich denen sage, das ist jetzt ein bewertungsfreier Raum, weil wir ja gerade pädagogisch also in einer Beratungssituation sind oder vielleicht in so einer Workshop-Situation oder so, das ist ja, du hast eben gesagt, ne, es gibt da bis hin zu wirklich absurden Zuständen, aber das ist ja was, was ganz oft schon in der Anlage nicht so richtig funktionieren kann. Ne? Das heißt nicht immer unbedingt, dass man es deshalb nicht versuchen soll, wenn man keine andere Möglichkeit hat, aber das ist auch was, worüber ich mir in Schule total viele Gedanken mache, dass ich eben auch nicht aus meiner Rolle als bewertende Person rauskomme und das natürlich auch was mit dem Machtverhältnis und dem Rollenverständnis immer auch im Raum macht. Da kann ich noch so viel Beziehungsarbeit machen, aber SchülerInnen werden immer anders antworten auf Dinge, wenn ich die Person bin, die sie an anderer Stelle auch bewertet und im Raum bin. So, und das überträgt sich ja quasi, ne? Also das geht dann einfach weiter auf anderen Ebenen. Und das kann natürlich auch ausgenutzt werden, ne? Also klar, so extreme Machtverhältnisse, wo man so in Abhängigkeit ist, bietet natürlich auch immer eine große Gefahr. So.
Ja.
Ist vielleicht noch so als Ergänzung und als so Schleife auch zur Schule, weil das ja eine Situation ist, die wir durchaus auch kennen, auch wenn sie vielleicht nicht so, na, ich würde es gar nicht irgendwie hierarchisieren, was jetzt extrem ist oder weniger extrem oder so. Es ist einfach da.
Total. Also ich musste gerade so ein bisschen an diese ganzen Diskussionen um die Verfassungsviertelstunde denken, weil es auch so ein Beispiel ist, also wie das, ne, dieses Intention oder Freiräume versus eine Struktur, die das schon gar nicht wirklich ermöglicht, weil wir sollen Schüler in Demokratie lernen, wenn ihnen vorgeschrieben wird, dass jetzt in der Viertelstunde was machen, so. Aber also mit der Lehre macht das alles wahnsinnig viel und eines der Hauptthemen ist, und das habt ihr wahrscheinlich jetzt auch schon gemerkt, ich habe bisher proaktiv noch gar nicht so viel über Lehre gesprochen in diesem ganzen System, wenn es um Weiterqualifikation geht, eben weil Lehre sehr nachgelagert behandelt wird. Also Lehre ist zwar total wichtig und Universitäten machen Lehre und Forschung, das unterscheidet sie von reinen Forschungsinstituten, aber für die Lehre ist nicht viel Zeit. Wir haben Stellenschlüssel, die, das wissen alle, die schon mal irgendwie in den letzten Jahren in irgendwelchen Universitäten saßen und nicht wirklich in so Minifächern waren. Wir haben überquellende Hörsäle, wir haben überquellende Seminare, wir haben ausgebrannte Dozierende, weil die Menge an Studierenden von der Menge an Dozierenden gar nicht wirklich zu betreuen ist. Und das hat eben damit zu tun, dass ich immer priorisieren muss. Ich mache die Lehre wahnsinnig gerne, weil ich auch finde, es ist total wichtig und das ist die Aufgabe von der Universität und das ist auch so meine Legitimität dann halt irgendwie wochenlang, weiß ich nicht, irgendwelche 100 Jahre alten Bücher durchzublättern für meine Doktorarbeit. Aber damit mache ich im Prinzip was meiner Karriere schadet. Ich investiere Zeit in etwas, was eben mich nicht wirklich weiterbringt. Weil am Ende ist zwar die Lehre wichtig irgendwie, aber nicht die Zeit, die dafür investiert wird. Das heißt, wir alle sollen natürlich tolle Evaluationen haben. Die müssen wir auch entsprechend dann bei den Bewerbungen vorweisen können. Aber wir sollen möglichst wenig Zeit in die Lehre stecken. Und das führt eben genau dazu, dass wir Studierende haben, die kommen von Schulen ganz unterschiedliches Wissen, wo dann eben doch oft eher die Frage ist, haben die Eltern auch schon Wissen über Universität, können sie auch schon weiterhelfen und so weiter oder halt nicht. Die kommen an Universitäten und sie treffen auf Dozierende, die eigentlich defaultmäßig kaum Zeit für sie haben. Oder wenn sie sich die Zeit nehmen, über kurz oder lang häufig weg sind, weil sie entweder ausgebrannt sind oder aus dem System ausgeschieden, weil sie es halt nicht geschafft haben, in Anführungszeichen. Das heißt im Prinzip die Entscheidung für gute Lehre. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht Leute gibt, die auch gute Lehre machen und trotzdem alles schaffen, ne? Aber die Entscheidung für gute Lehre hat ganz häufig was damit zu tun, dass man Priorisierungen trifft, die das System so eigentlich nicht möchte. Und das trifft vor allem Lehramtsstudierende, weil der Fokus von Universitäten liegt eben ganz oft darauf zu sagen, oder vor allem von den Fachbereichen, wir haben einen Fokus auf die Fächer. Also zum Beispiel in meinem Fall Politikwissenschaft. Und Lehrkräfte studieren ja ein bisschen Politikwissenschaft, weil sie Politik und Gesellschaft irgendwann unterrichten. Das unterscheidet sich natürlich auch je nach Bundesland. Und das heißt, sie werden viel weniger von diesen Fachinhalten mitkriegen. Mhm. Die werden nicht irgendwie in diesen intensiven, in meinem Fall, ich bin in der politischen Theorie und Ideengeschichte, die werden eher nicht bei mir in einem Seminar sitzen, wo man ein 300-Seiten-Buch liest. die sitzen in einem Seminar, das sie grundlegend darauf vorbereitet, und zwar erst recht, wenn sie zum Beispiel Grundschullehramt oder in Bayern Mittelschul-, Hauptschullehramt studieren, dass sie so die grundlegende Kontexte haben, wie funktioniert Politik. Und das bedeutet, dass es eben auch viele ForscherInnen dann gibt, die auch nicht so ein großes Interesse haben, zum 10. Mal halt gerade ein Seminar zu machen, in dem geht es von Aristoteles bis heute darum, was heißt eigentlich Politik, weil das irgendwie langweiliger ist, als seine eigenen Forschungsthemen da reinzuspielen. Und gleichzeitig gibt es, habe ich das Gefühl, schon manchmal auch so ein bisschen so ein Top-Down-Ding, dass man sagt, Lehramtsstudierende, und ich glaube, da können wir gleich gern drüber reden, was das auch mit der Diversität der Studiengänge zu tun hat. Mhm. Lehramtsstudierende sind halt quasi so ein bisschen Studierende zweiter Klasse, weil die bleiben in vielen Fällen eh nicht an der Uni. Die studieren nicht, weil sie studieren wollen, sondern weil sie am Ende einen Beruf stehen haben, einen festen. Das ist ein Unterschied zu Leuten, die halt studieren und bei den meisten Studiengängen nicht fest ausgebildet werden dann für einen konkreten Job. Und die werden letztlich für was ausgebildet, wo wir auch wieder den Bezug zur Schule gar nicht haben. Also das fand ich nämlich auch genau total interessant und finde ich super spannend, wenn ich mit LehrämtlerInnen spreche. Das gilt vor allem für die, die eben Grundschul- und Mittelschullehramt machen und was da für Bedingungen herrschen, unter denen ganz viele prekärs Nebenjobs und sonst was haben, um sich ihr Studium zu ermöglichen, mit viel Wissen gar nicht kommen, was wir in der Uni immer noch voraussetzen. Also da gibt es so riesige Missverhältnisse und das addiert sich so auf, im Sinne von Lehre ist eh schon weniger toll wahrgenommen und weniger ruhmreich irgendwie als Forschung. Und dann ist die Lehre von Lehramt nochmal so ein Stückchen drunter oft.
Ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen spekulativ, ne? Aber ich frage mich schon auch, ob das eben irgendwann auch so spürbar wird. Also da zählen natürlich auch sehr viele andere Faktoren, spielen natürlich auch nochmal eine Rolle. Aber ob das auch so spürbar wird in so Dingen wie Lehramt studieren, ja, nein. Und da ist natürlich auch nochmal überhaupt auch die Konstitution des Berufs und auch der Blick darauf und so weiter. Also da spielt vieles eine Rolle. Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass das was ist, bei dem auch irgendwann ein Bild gezeichnet wird, wenn das über Jahre, Jahrzehnte dann vielleicht so ein bisschen, wie kann man es beschreiben, zu wenig auch priorisiert wird. Auch an den Unis, natürlich nicht nur, ne? Aber das ist jetzt einfach nur so ein spontaner Gedanke, der mir auch noch dazugekommen ist bei dem, was du gesagt hast, weil es natürlich, wenn man das jetzt wüsste, also ich hätte das jetzt nicht gewusst, als ich angefangen habe, Lehramt zu studieren, auch mit so einer klassischen, ich war die Erste in der Familie, die studiert hat, Biografie, niemand hatte irgendwie Ahnung von Uni und so, also ich auch nicht und von daher hatte ich keine Ahnung von diesen Dingen, aber hätte ich das gewusst, hätte es mich ja auch erstmal nicht motiviert, unbedingt Lehramt zu machen, weißt du? Und da vielleicht gibt es da ja auch eine Art von Wechselwirkung, die man natürlich irgendwie auch erstmal erfassen müsste, aber das ist jetzt was mir so ein bisschen auch durch den Kopf gegangen ist bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast.
Also vielleicht generell nur auch, dass das nochmal deutlich wird. Ich bin ja keine Bildungsforscherin. Das heißt, alles, was ich sage, ist eher was, es ist viel gespeist von meiner eigenen Erfahrung, die ist sehr marginal dann auch wieder und das können, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass andere Kolleginnen da auch andere Wahrnehmung haben. Das ist jetzt wirklich nur als ein Disclaimer, damit ich dir nicht die ganze Zeit immer was sage. Also ich glaube, der Punkt ist schon so ein, es macht ja zumindest an unserer Universität, und ich weiß, dass das nicht die einzige ist, ein Unterschied, ob du Realschul- und Gymnasiallehramt studierst oder eben quasi das andere. Weil wenn du Realschul- und Gymnasiallehramt studierst, dann kannst du defaultmäßig dich eben auch diesen inhaltlichen Fachseminaren zuordnen und die belegen, die ich zum Beispiel überwiegend gebe. Und wenn du aber auf Grundschul- und Mittelschullehramt studierst, dann gibt es eben oft so ein Sonderstudium. Und das ist zum Beispiel, also man sieht an unserer Uni je nach Fach durchaus sehr real, diese Priorisierung, weil der Personalschlüssel ein anderer ist, ob da Lehramtsstudierende für Grund- und Mittelschule ausgebildet werden oder eben ob das quasi andere, also ob die quasi einfach mitschwimmen im normalen Fachstudium, weil oft viel weniger Personal da ist, um die Mengen an Grund- und Mittelschüler-SchullehrerInnen auszubilden. Und gleichzeitig ist es diese Unsichtbarkeit, dass ich als Dozentin meine Seminare ja doch, auch das ist unterschiedlich, je nachdem, wie Chefs drauf sind, aber ich relativ frei gucken kann, welche Themen will ich machen. Und das heißt aber eben konkret, in Bayern haben wir noch Staatsexamen, dass Leute, wenn es richtig blöd läuft für sie, wenn sie eben darauf angewiesen sind, das zu belegen, was gerade angeboten wird, alles Mögliche an Sachen lernen, Was ihnen aber für Staatsexamen nichts bringt, weil sie haben dann irgendwie im Verlauf des Studiums nie ein Seminar gehabt, das sich mal mit klassischen Gesellschaftsverträgen und Thomas Hobbes, Rousseau und so auseinandergesetzt hat. Also ich überspitze jetzt, irgendwo wird es vorgekommen sein. Aber das bringt dann halt je nachdem im Zweifel wenig, wenn es irgendwelche KollegInnen gibt, die haben einen großen Fokus auf Aristoteles und was der in Buch XY gesagt hat, weil man sich dann eben danach richten muss. Und wir als Dozierende sehen zwar immer, wie sich die Studierenden angemeldet haben, wie sich das so zusammengesetzt hat, aber das ist halt irgendwie oft an der Uni auch so Learning by Doing, weil ich glaube, so wie viele Studierende an Universitäten kommen und nicht wirklich wissen, was sie tun, das trifft auch auf viele Neupromovierende zu, die an Universitäten kommen und sich erstmal zurechtfinden müssen. Und dann ist es wirklich so ein Learning, dass ich denke, okay, ich habe Lehramtsstudierende drin, dann sage ich denen erst recht mal, dass ihr Thema für eine Hausarbeit auch ein bisschen weiter weg vom Seminarthema sein kann, wenn es für sie das Gefühl ist, es ist eine bessere Staatsexamensvorbereitung. Also will sagen, dass da sind so viele Priorisierungen drin. Und ich glaube, dass, also ich kann mir schon vorstellen, dass es dadurch bei den Studierenden spürbarer wird, weil gerade viele Studierende, und du hast es angesprochen, Lehramt ist ein typischer Aufstiegsberuf. Das heißt, wir haben viele Leute, die studieren Lehramt als Aufstiegschance, die studieren Lehramt eben gerade zum Beispiel auch, wenn wir Leute mit Migrationsbiografie haben, wenn wir sogenannte Arbeiterkinder oder eben ErstakademikerInnen haben, das heißt, so wie du, die als Erste quasi in der Familie an die Uni kommen. Und die brauchen eine andere Betreuung, das ist nicht paternalistisch gemeint, sondern die haben eben nicht den Background der Eltern, die sich akademisch drum kümmern können. Oder die haben eben andere Bedarfe, weil sie, keine Ahnung, dolmetschen müssen für ihre Eltern in ihrer Freizeit oder sonst was. Und eben zusätzlich einfach Dinge haben, die ja andere Studierende nicht haben. Und auf diese Bedarfe kann im Rahmen der Universität, weil ich habe ja gesagt, die Dozierenden haben oft wenig Zeit, eh wenig eingegangen werden. Aber im Lehramtsstudium ist das dann eben oft häufig nochmal so, weil dann auch die Studis oft ja auch, also da fehlen mir jetzt die Fachbegriffe, aber ja oft ausgeliehen sind quasi an Schulen, um da irgendwie Unterstützungsjobs zu machen. Und dann habe ich plötzlich Studierende bei mir sitzen, die sind Anfang 40, haben schon zwei Kinder, studieren gerade auf Lehramt, sind irgendwie Teilzeit an der Schule angestellt und haben aber eben nicht so viel Kontext von wissenschaftlichem Lesen, weil die Schule ist schon eine ganze Weile zurück. Das ist ein ganz anderer Bedarf, darauf einzugehen, aber genau diese Lehrkraft bräuchte es ja, weil sie im besten Fall, in Anführungszeichen, zehnmal besser mit MittelschülerInnen sprechen kann, weil sie den Lebenskontext vieler MittelschülerInnen kennen, als wenn ich, die ich irgendwie aus einem Beamtenhaushalt komme, mich da als Lehrkraft hinsetzen würde und keine Ahnung habe, wovon ich rede. Und ne, auch da wieder nicht pauschalisieren. Ich weiß, das ist nicht ein Ausschluss, aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob SchülerInnen zum Beispiel auch in multikulturellen Schulen nur weiße deutsche LehrerInnen haben, die in akademischen Haushalten groß geworden sind oder nicht. Und auf die können wir nicht eingehen. Und ich glaube, das wird gerade im Lehramtsstudium nochmal besonders deutlich.
Ja, das ist ja total spannend. Also da werden, also wir hätten theoretisch unendlich viel Zeit, wenn wir jetzt so eine 3-Stunden-Folge machen wollen. Das wollen wir ja nicht. Ich finde es aber total spannend, sich mit diesen Fragen einfach mal so ein bisschen genauer auseinanderzusetzen und dann vielleicht auch nach Antworten zu suchen, wo vielleicht auch manche Schwierigkeiten herkommen. Also ich erlebe das jetzt zum Beispiel auch ganz oft, wenn ich Praxissemester-Studierende, ich bin jetzt in NRW, betreue, das mache ich sehr häufig, die mir immer rückmelden, und das kenne ich auch noch von meiner eigenen Uni-Zeit, so, das, was ich in der Uni mache, hat halt nichts mit der Praxis zu tun. Also das ist dann ja auch so ein bisschen, ich würde nicht sagen, der Gegensatz, aber das ist nochmal so ein anderer Punkt und gleichzeitig aber auch dann die Frage nach der Tiefe der fachlichen Auseinandersetzung und der, ich nenne es jetzt mal Weichspülung, wenn man es jetzt ein bisschen negativ ausdrücken wollen würde, der Lehramtsstudiengänge, ne? Vor allen Dingen, wenn es um Sekundarstufe 1 und sowas geht in der fachlichen Ausbildung, in den jeweiligen, das sind ja meistens zwei Fächer, ne, den jeweiligen Instituten und so. Und das ist ja total spannend, weil das ist ja quasi so eine, das ist ja wie so eine Lose-Lose-Situation. Also du hast weder das eine noch das andere. Also ich sage jetzt auch nicht generell gar nicht. Es gibt natürlich auch sicherlich viele, die super vieles mitnehmen, aber wir sehen ja durchaus, dass wir Schwierigkeiten haben im dem Bildungssystem und in auch den Wechseln von und für wie viele auch das REF, auch wenn da ganz viel Gerede drumherum ist und so, aber es ist wirklich keine tolle Zeit ist und die, also und da kann man ja schon mal überlegen, welche Zusammenhänge gibt es zwischen diesen Schwierigkeiten, die du jetzt von der Uni von innen heraus beschreibst, so Dingen, die man immer wieder von Studierenden hört oder Sorgen, die sich machen, die ja auch nicht immer nur von gar nichts kommen, ne? Oder nicht ja. immer nur irgendwie da sind, weil sie so als eine Art Vorurteil irgendwie im Raum schwören. Und ich glaube, je genauer man da hinguckt, desto besser kann man vielleicht auch Antworten finden, ne? Mhm. wo diese Dinge so herkommen. Und deshalb finde ich es super spannend, dir dazu zu hören und es so aus der anderen Perspektive mal so ein bisschen zu beleuchten.
Ja, ich überlege mal, also genau, ich habe da einige Assoziationen zu. Ich glaube, das erste ist so ein bisschen, wir haben natürlich auch innerhalb dieser Lehramtsfächer, die sind ja unterschiedlich zusammengesetzt. Das heißt, wir haben diesen Teil der Fachlehre und der Didaktik. Und dazwischen gibt es Konkurrenz. Also es wäre für mich jetzt ein sehr leichtes, sehr stark gegen die Politikdidaktik zu hetzen, die sich immer mehr, also ich pauschalisiere jetzt ja, aber die halt eben sehr viel Seminare auch hat, um Didaktik zu unterrichten und das ist ja alles schön und gut, aber wo bleibt jetzt das Fachliche? Die Didaktik würde möglicherweise umgekehrt sagen, ist ja schön, wenn die alle alles Fachliche wissen, aber was bringt es denen denn, wenn sie das nicht rüberbringen können? Mhm. Das heißt, wir haben schon so eine Spannung innerhalb dieser Felder. Und ich glaube, an jeder der Positionen, die ist schon nachvollziehbar. Also so ein Extrembeispiel, was ich habe, ist, ich habe ein Seminar gegeben, wo ich im Prinzip 13 Sitzungen, ja, ein Seminar ist ja nichts, 13 Sitzungen hatte, um Grundschul- und MittelschullehrämtlerInnen darauf vorzubereiten, dass sie am Ende hier in Bayern ihr Staatsexamen schreiben können über politische Theorie und Ideengeschichte. Und es war von vornherein klar, ich kann in diesen 13 Sitzungen minimalst, also wir lesen dann mal so 10 Seiten Aristoteles, weil das kostet ja Zeit, diese Texte zu lesen, mit Studierenden, die sich fragen, warum zur Hölle muss ich wissen, wie sich irgendein antiker Philosoph die Staatsform vorgestellt hat? Ich habe da irgendwie 7-Jährige vor mir sitzen. Und gleichzeitig müssen sie das alles lernen für Staatsexamen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass diese Lehrkräfte wissen, wie sich Aristoteles irgendwas vorgestellt hat, weil, also mir geht es so, je besser ich ein Thema kenne, desto leichter fällt es mir, das runterzubrechen und Leute da abzuholen, wo sie stehen. Das, vielleicht ist es kontraintuitiv, aber je besser ich ein Thema kenne, desto mehr weiß ich, wie ich ohne was zu verfälschen mit Beispielen arbeiten kann und solche Sachen. Und ich merke bei mir selbst eine Unsicherheit, je weiter ich von meinem Wissen weggehe. Ich möchte jetzt nicht mit kritischer Theorie und Adorno und solchen Sachen anfangen, aber wenn wir irgendwie so ein republikanisches Ideal haben und das steckt im Bildungssystem, dass irgendwie am Ende mündige BürgerInnen rauskommen, da kann man sehr drüber streiten, wie das aktuelle Bildungssystem das macht, dann ist die Idee, dass es relativ früh anfängt. Und das heißt, dass eben GrundschullehrerInnen wissen, wie unsere Politik funktioniert. Wie ist das System entstanden? Welche Gedanken stecken hinter so einer Bundesrepublik Deutschland? Was stecken da für Ideen von Pluralismus, von Liberalismus und so weiter? Was steckt da alles hinter? Und das rechnet sich natürlich spätestens dann auf, wenn wir mit Jugendlichen zu tun haben, die sich politisch anfangen zu interessieren, weil ich glaube, das Fatalste, was man tun kann in so einer Situation, ist, wenn Lehrkräfte das Gefühl haben, ich kenne mich bei einem Thema nicht gut genug aus. Und da ist Israel-Palästina als Buzzword ja nur eines der spitzen Dinger, wo wir das wissen, dass es halt so ein umstrittenes Thema ist, viele Leute wissen einfach nicht so viel drum und dann wird es ausgespart. Und das signalisiert den SchülerInnen was. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie gut fachlich die Leute ausgebildet sind, weil die Idee, so wie die Studiengänge oft laufen, ist mein Gefühl zumindest, wenn wir denen genug Didaktik beibringen und so ein bisschen wissenschaftliches Arbeiten, können die sich das alles selbst erarbeiten. Aber die Frage ist natürlich, in welchem System, in welcher Zeit, woher sollen die das nehmen? Und trotzdem müssen wir ja zusehen, dass die richtigen, in Anführungszeichen, trotzdem grundlegende Sachen vermittelt werden. Und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass das für viele Lehramtsstudierende dann eine extreme Herausforderung ist, weil sie sich halt zum Beispiel konkret fragen, was braucht XY? Mir fehlt aber die Zeit, das den GrundschullehrämtlerInnen so zu erklären. Dann ist es immer eine Priorisierung, was drankommt und was nicht. Dann ist im Staatsexamen sowieso auch nochmal, dass da Fragen drankommen, die haben im Zweifel gar nichts mit mir und meinen Themen, die sie mal bei mir gelernt haben, zu tun, weil es sind halt irgendwie bayernweit ausgeteilte Fragen. Und gleichzeitig, um jetzt diesen Riesenbogen zu stellen, teile ich aber auch eine große Kritik, wenn man jetzt sagen würde, keine Didaktik. Ich verstehe aber auch Studierende, und auch das habe ich öfter gehabt, die gesagt haben, ist ja schön, dass ich so viele Didaktikkurse habe, aber die erzählen mir was, wie die Schule nicht läuft. Und dann ist, glaube ich, so ein bisschen eine offene Frage, ist es da nicht doch besser, wenn man, vor allem wenn man dann auch noch ein Ref hat, fachlich gut vorbereitet ist? Aber da spreche ich natürlich jetzt auch aus der Fachperspektive, die sagt, wir wollen bitte mehr Anteil haben, Fach durchzubringen. Und man hat ein bisschen weniger Didaktik. Die Didaktik würde es natürlich anders sehen. Und das glaube ich, zeigt sich. Und ich glaube aber auf jeden Fall, diese Tiefe der fachlichen Auseinandersetzung, das, was du gerade angesprochen hast, das ist absolut essentiell für eine gute Bildung, für eine gute Schulbildung. Ich glaube auch für eine Entlastung von Lehrkräften, weil je mehr ich zu einem Thema weiß, desto leichter fällt es mir, an Informationen ranzukommen. Ich überlege gerade, wie ich das formuliere, dass es jetzt nicht wirklich zynisch klingt, weil ich glaube, das Da muss man auch mal ein bisschen aufpassen, dass man nicht so zynisch wird. Aber ich glaube, wenn diese Studiengänge fachlich immer weiter weichgespült werden, weil immer weniger Zeit bleibt, die Studierenden zu unterstützen und wir eben vor diesem Stichwort Lehrermangel, auch da akademischer Kapitalismus, die Universitäten brauchen ja trotzdem genug Studierende, die abschließen. Mhm. Weil wenn wir nicht genug Studierende haben, die da durchkommen, dann haben wir auch das Problem, dass im Zweifel Gelder gestrichen werden. Und das möchte ich jetzt nicht in so einen Elitendiskurs kommen, zu sagen, oh mein Gott, sinkendes Niveau, alle Noten werden geschenkt. Das meine ich nicht. Sondern wir haben halt häufig Studierende, die scheitern dann am Staatsexamen, weil die nicht gut genug ausgebildet wurden. Und umgekehrt dann sinkende Niveaus auf einer Ebene, wo ich denke, das kann nicht der Sinn sein, dass wir Studierenden auch gar nichts mehr zutrauen. Weil dann gibt es halt vielleicht auch genug, die dann auch keine Lust haben auf Lehramt, weil sie dann wieder umgekehrt das Gefühl haben, da lernen sie ja nicht so wirklich viel Tiefe. Weiß ich nicht.
Total. Ja, mega spannend. Ich würde eigentlich, vielleicht machen wir irgendwann eine Anschlussfolge nochmal und erklären auch nochmal so ein bisschen, was überhaupt Politikwissenschaften sind. Ich finde, das ist auch nochmal so ein ganz so spannendes Thema und vor allen Dingen auch, welche Rolle da auch Lehramt wieder spielt und so weiter. Also ich glaube, da könnte man auch nochmal mit dir sehr lange drüber sprechen, aber die Zeit haben wir nicht. Und ich glaube, das war jetzt auch schon ganz schön viel zum mal drüber nachdenken. Und dafür bist du ja auch nicht aus der Welt, nachdem man diese Podcast-Folge gehört hat, sondern kann sich ja durchaus, also vieles von dem, was du gesagt hast, schreibst du ja auch oder schreibst immer mal wieder darüber und so. Und da kann man ja auch nochmal nachlesen und selber auch nochmal ein bisschen tiefer reingehen, dadurch, dass du diese Dinge auch teilst. Am Ende jeder Folge dürfen alle ja eine Hausaufgabe stellen. Das ist jetzt eine große Frage nach diesem Gespräch. Ich bin super gespannt, was du dir überlegst an alle Zuhörenden und natürlich auch an mich damit. Ich habe dir ja auch zugehört. Und das kann ganz frei gewählt sein. Irgendwas, was dir aufgrund des Gesprächs gerade durch den Kopf geht. Es kann aber natürlich auch was sein, was du generell schon immer mal als Hausaufgabe stellen wolltest. Das wäre auch völlig okay.
Das erwischt mich natürlich insofern ein bisschen auf dem kalten Fuß, als ich als Dozentin im Gegensatz zur Schule eigentlich selten Hausaufgaben gebe.
Du bei uns auch nicht mehr.
Aber mach sie auch nicht mehr. Ich überlege gerade, weil ich glaube, ich würde es wahrscheinlich ein bisschen splitten, je nachdem, ob gerade Studierende zuhören oder nicht. Weil ich glaube, wenn gerade Lehramtsstudierende zuhören, würde ich euch ermutigen, eure Kritik auch zu äußern. Und zwar eben auch gerade innerhalb der Universität und vielleicht auch so ein bisschen an eure Dozierenden. Aber vielleicht habt ihr ein bisschen mehr verstanden, und damit will ich schlechte Dozierende nicht aus der Kritik rausnehmen, dass das häufig so systemische Sachen sind, für die auch Dozierende nicht immer was können. Und je lauter studentischer Protest ist, der öffentlich ist, der laut ist, der an Universitäten, an die Universitätsleitung herangetragen wird, desto stärker ist auch der Druck, dass sich da was ändert. Und da sind wir auch als Dozierende, das, was ich am Anfang meinte, ein bisschen darauf angewiesen. Also das heißt, Hausaufgabe an Lehramtsstudierende, wenn euch was im Studium stört, dann äußert das. Und teilt das mit. Aufgabe an alle anderen. Das ist jetzt ein bisschen ein großes Feld. Aufgabe an alle anderen. Ich würde sagen, vielleicht so ein bisschen immer im Kopf zu haben, dass unsere Bilder, und das gilt jetzt über Universität, das gilt aber auch meine Bilder, die ich über Schule habe oder so, oft nicht so viel mit der Realität zu tun haben. Und dass es echt hilfreich und wichtig ist, über den eigenen Tellerrand mit Leuten zu sprechen, weil ich merke, wie viel ich davon gewinne, auch mit Lehrkräften zum Beispiel zu sprechen. Und ich glaube, genau dieser Austausch, Aufgabe, wenn ihr Leute habt in eurem Bekanntenkreis, die irgendwie an der Universität sind, sprecht mal mit denen und tauscht euch aus. Und zwar vielleicht auch gerade über diese Frage von, wie lassen sich da Brücken bauen? Und natürlich habe ich eigentlich keine weitere Aufgabe, außer noch weiter mit diesem sehr, sehr coolen Podcast, den ich, jetzt nachdem du mich die ganze Zeit mit Lob überschüttest, wo ich ja auch wahnsinnig profitiere, vor allem auch von deinem ganzen Insta und was du machst, und bleib nicht weg von den gerade auch scheinbar kontroversen Themen, die du behandelst und dieser Differenzierung.
Vielen Dank.
Das waren direkt 3 Hausaufgaben.
Ja, perfekt. So richtig mit unseren Hütchen auf, mit Uni und Schule, dann gibt es jetzt auch heute viele Hausaufgaben. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, und ich gebe das natürlich gerne zurück. Ich finde das auch super wichtig, und vor allen Dingen fällt mir immer wieder auf, je mehr man sich auch mit Strukturen beschäftigt, desto leichter fällt es einem auch, Diskurse zu verstehen, die vielleicht nicht unbedingt was mit der eigenen Profession so zu tun haben. Also sind unsere schon linked, ne? Also die Systeme sind ja jetzt nicht super weit weg voneinander. Aber ich glaube, dass so Strukturkritik oder der Blick darauf super helfen kann, um auch zu überlegen, wie kann man auch solidarisch sein und gewisse Dinge, die man vielleicht auch mit so einem gewissen Blick vorher betrachtet hat, ne? Also wenn man sagt, in Universum sowas Typisches, ne? Elfenbeinturm, Elitäres und so weiter. Und dann aber sagt, ja, aber die Strukturen oder die Ungleichheitsverhältnisse, die ich an meinem Ort spüre oder versuche zu analysieren und versuche auch mit Hilfe von strukturellen Lösungen hoffentlich irgendwie ein bisschen voranzutreiben, die sehe ich auch da so reflected. Und, so. Und es hilft total. Also danke auch dafür.
Und danke dir. Darf ich eine Sache noch ergänzen, was mir gerade einfällt?
Natürlich.
So ein praktisches Beispiel von konkreter Solidarität wäre zum Beispiel, wir haben gerade Tarifstreiks in den Ländern, weil wir ja über die, also Dozierende an den Universitäten werden ja über Tarifverträge der Länder quasi bezahlt und die sind prozentual deutlich schlechter, was das Gehalt angeht, als sowohl kommunale als auch Bundes-Tarifverträge. Da gibt es gerade Streiks und das sehr, sehr Tolle ist, zumindest hier in Bayern, dass das ganz bewusst auch sowohl Studierende, studentische Hilfskräfte, die in diesem System eben auch ziemlich ausgebeutet werden teilweise betrifft, als auch Dozierende. Und ich glaube, so ein Akt der praktischen Solidarität kann wirklich sein, da gemeinsam sowohl Dozierende, die sich mit Studierenden solidarisieren und den Beschäftigungsbedingungen, als aber eben auch einfach breite Bündnisse, die da diese Streiks unterstützen und das laut machen und die Kämpfe für bessere Arbeitsbedingungen irgendwie unterstützen. Und natürlich auf professoraler Ebene erst recht, ne? Die Profs sitzen an den Hebeln mit der meisten Macht, aber ich kann nicht einschätzen, wie viele Profs diesen Podcast hören.
Hoffentlich ein paar. Ja, vielen Dank. Das gilt ja auch wieder für die Schule, ne? Wir hatten ja auch erst diese Woche Streiks der Tarifbeschäftigten.
Ja. Das geht
miteinander einher.
Ja.
Okay, danke, Laila, für dieses tolle Gespräch. Ich freue mich ehrlich gesagt schon aufs Schneiden. Ich darf es dann nochmal hören und bin gespannt drauf. Danke dir. Und an alle, die zugehört haben, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.